So, guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich habe mich im Urlaub zurückerinnert an die Zeit, als ich 20 war. Ganz einfach deshalb, weil ich war mit meinen beiden Töchtern wandern gewesen und das soll man als 55-Jähriger nicht machen, weil die eilen einem immer so voraus. Nein, nein, ich bin noch ganz gut mitgekommen. Aber ist es nicht so, dass wenn wir 20 sind, dass wir davon überzeugt sind, wir können die Welt verändern? Erinnert euch mal zurück, so 20 Jahre, die in meiner Altersklasse sind, da wollten wir die Welt verändern, da wollten wir, dass alles anders wird, wie es bisher war und so weiter und so weiter. Und wenn man dann so 55 wird, das ist jetzt so, wie ich bin, dann stellt man fest, naja, man hat sich angestrengt, aber manches ist doch anders gegangen, als man dachte. Und vielleicht liegt es aber doch daran, dass dieses mit dem Weltverändern vielleicht mit 20 so ist, dass man gerne seine Ideale hätte, dass man gerne seine Vorhaben umgesetzt hätte, dass man gerne seine Pläne verwirklicht hätte. Und doch bin ich von einer Sache überzeugt. Du und ich, wir sind berufen, die Welt zu verändern. Und deshalb möchte ich dir und mir heute Morgen viel Mut machen, nicht aus eigener Kraft da Dinge bewegen und verändern wollen, da kommen wir am Schluss zu der Schlussfolgerung, nein, das ist ein bisschen zu viel erwartet, sondern zu sagen, Gott, mit dir wollen wir Licht und Salz sein, wollen wir Veränderung, wollen wir Erneuerung, wollen wir Reich Gottes in diese Welt hineintragen. Ich glaube, dass ein Stück Berufung, jetzt muss ich schauen, ob das klappt. Ja, es klappt, das ist wieder zu klein da oben. Wenn ihr noch 20 seid, könnt ihr es noch lesen. Dass in jedem von uns ein Stück Berufung drin ist, Welt zu verändern. Und mich beschäftigt seit einiger Zeit die Apostelgeschichte wieder ganz persönlich. Und ich habe sie in diesem Jahr, ich glaube, schon zweimal so durchgemacht für mich. Und ich bin immer wieder beeindruckt von Paulus und von den ersten Jüngern, von der Dynamik, die damals in einer Leidenschaft zu finden war, für das Reich Gottes unterwegs zu sein. Stellt euch vor, in jede Stadt, in jeden Ort, egal wo die hinkamen, keiner auf den Missionsreisen kannte Jesus. Keiner hatte wirklich Interesse daran, wie soll ich sagen, mit Jesus sich auf den Weg zu machen. Und doch war dieses Leben von Paulus und Silas so herausfordernd, hier jetzt in Philippi, so herausfordernd gewesen, dass Menschen zur Nachfolge gerufen wurden. Vielleicht kennt der eine oder andere von uns bereits diese Geschichte. Nein, hier sind wir noch. Vielleicht kennt der eine oder andere von uns diese Geschichte, die uns in wenigen Zeilen allerhand davon berichtet, wie es uns hier in Deutschland eigentlich so im Großen und Ganzen ergeht. Da lesen wir, wenn du ein eigenes Konto bei einer Bank hast, gehörst du zu den 8% der Reichen auf dieser Welt. Und wenn du mehr als 100 Gramm Reis oder ich sag mal in meinen Worten Kartoffeln oder Brot pro Tag essen kannst, kannst du mehr essen als ein Drittel der Weltbevölkerung. Wenn du heute Morgen gesund aufgewacht bist, geht es dir besser als 1 Million Menschen, die diese Woche nicht überleben werden. Wenn du zur Schule gehst oder gegangen bist, dann kannst du froh sein, denn 121 Millionen Kinder haben nicht die Chance zu lernen. Wenn du nie die Gefahr eines Krieges, der Einsamkeit, einer Gefangenschaft, den Schmerz von Folterung oder das Elend von Hunger erlebt hast, dann geht es dir besser als 500 Millionen Menschen auf dieser Erde. Und wenn du Essen im Kühlschrank, ein Dach über dem Kopf und ein Bett hast, dann bist du reicher als 75% dieser Welt. Wenn du immer frisches Trinkwasser zur Verfügung hast, geht es dir besser als 1 Milliarde Menschen in den Entwicklungsländern. Wenn wir das so lesen, stellen wir fest, ja, eigentlich ist das alles auf uns zutreffend, oder? In Deutschland zu leben, ja, es hat viele Annehmlichkeiten. Und ich glaube, du und ich, wir haben ganz viel Grund, dankbar zu sein für diese Dinge, die Gott in unser Leben hineingeschenkt hat. In die Dinge, die er uns gegeben hat, mit denen wir leben dürfen. Und doch geht Anvertrautes ganz oft auch mit Verantwortung einher. Verantwortung nicht im Lebensstil nur, sondern auch im Glauben. Und ich glaube, es ist gefährlich, wenn wir mit all den Annehmlichkeiten, die wir im Leben haben, insbesondere im Glauben, zu reinen Konsumenten mutieren. Eine Gefahr, der viele in unserem Land unterliegen. Wir evaluieren die Gottesdienste und Predigten, ob sie uns gefallen haben oder nicht. Gott darf mir die Schuld vergeben. Und er darf auch sonst mein Leben verbessern, er darf mich heilen und alles Mögliche mit mir tun. Wellness hat auch Einzug unter den Christen gehalten. Und dann, ja, dann erschrecken wir, wenn wir eine Studie lesen, dass weniger als 10% wiedergeborener Christen auch in unserem Land ein Leben in ernsthafter Hingabe an Jesus als den König unseres Lebens leben. Dass die Mehrzahl von wiedergeborenen Christen die grundlegenden Glaubenslehren Jesu nur noch sehr lückenhaft kennt und sie eigentlich biblische Analphabeten geworden sind. Ja, das ist die Realität der Glaubenswelt, zumindest ein Stück weit in unserem Land. Und ich hoffe, es ist nicht die Realität deiner Glaubenswelt. Und dann, ja, dann erinnere ich mich an die Aussagen, wo Jesus in Markus 8, Vers 34 und 35 über Nachfolge spricht und Menschen aufruft, ihr Kreuz auf sich zu nehmen, ihr Leben zu verlieren, wenn sie ihm nachfolgen wollen. Oder ich lese eben durch dieses 17. Kapitel der Apostelgeschichte diese ersten 15 Verse, die die Grundlage meiner Predigt heute Morgen sind. Und ich beginne zu verstehen, dass Glaube, so wie Jesus es meint, anders ist als der Wohlfühlglaube, der sich vielleicht auch aufgrund dieser Zeit in unserem Land und in unserer Gesellschaft etabliert hat. Gerade eben wurde Paulus und Silas noch in Philippi misshandelt und ins Gefängnis geworfen. Er hat doch den Mut tatsächlich aus dem Gefängnis entlassen nach dieser Lobpreisnacht, ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte, und dem Erdbeben, dass alle Türen aufspringen. Er wird dann entlassen. Und was macht er? Er zieht sich nicht irgendwo zurück und jammert über die Ablehnung, die er hier erfahren hat, sondern er macht sich auf in einer Dynamik, die nur einem lebendigen Gottesglauben entspringen kann, um nach Thessalonich zu kommen. Und trotz kräftigen Gegenwind in aller Freiheit das Evangelium zu verkündigen, kaum in Thessalonich rausgeworfen, geht er weiter nach Berea. Und als er wegen der Opposition in Berea die Stadt verlassen muss, überfällt ihn nicht das Selbstmitleid, sondern er zieht weiter nach Athen, um dort das Evangelium bekannt zu machen. Spüren wir etwas von einer Leidenschaft, die Paulus und Silas und die anderen Jünger bewegt hat? In Matthäus 28 nimmt Jesus seine Jünger mit auf einen Berg in Galiläa und er sendet 11 Männer in die ganze Welt, um sie zu erreichen. Herr, wie soll das zugehen? Haben sie sich vielleicht gedacht und fragst du dich vielleicht auch? Aber kaum eine Generation später war das Evangelium bis an die Grenzen der damals bekannten Welt gegangen. Männer und Frauen, die bewegt waren von einer Leidenschaft für Gott, die sagen konnten, als man ihnen den Mund verbieten wollte, wir können es nicht lassen. Als man Paulus in Thessalonich beschuldigt, hören wir folgende Worte als Beschuldigung. Diese, die den ganzen Erdkreis erregen, sind auch hierher gekommen. Und ich stelle mir so die Frage in mein Leben hinein, Harald, wann hat denn dein Leben den Erdkreis bewegt? den Erdkreis an unserem Arbeitsplatz, den Erdkreis in unserer Familie, den Erdkreis, in dem ich vielleicht in einen Hauskreis investiere, den Erdkreis, in dem ich etwas gebe von meiner Zeit, von meinen Gaben, von meinen Finanzen, von meinem Gebet. Den Erdkreis bewegen, indem ich Worte der Ermutigung und Auferbauung in das Leben von irgendjemanden hineinspreche, der es so dringend braucht. Ja, die Welt muss erregt werden. Nur zu lange hat Religion die Welt eingeschläfert. Denn Glaube ist nicht Tradition, Glaube ist ein Herausgerufensein aus der Finsternis hinein in sein Licht. Seit dem Sündenfall hat Satan die Welt auf den Kopf gestellt. Wir werden in Sünde geboren und wir leben in Sünde, bis die Botschaft der Erlösung uns mit unserer Schuld konfrontiert und natürlich auch Befreiung davon schenkt. Es ist Sünde, die Richtiges falsch und Falsches richtig erscheinen lässt. Und wenn wir hineinschauen in unsere Tage, dann stellen wir fest, ja, unsere Gesellschaft hat ihn als Schöpfer weggeworfen. Es gibt keine absolute Wahrheit und Moral mehr, die für jeden gilt. Und so wird Toleranz zu unserer größten Tugend. Die Weisheit der Welt ohne Gott wankt mit dem Wind der Zeit. Vor zwei Generationen wäre das Töten eines Kindes im Mutterleib eindeutig noch Mord gewesen. Heute kann die Weisheit der Welt selbst über ihren Bauch entscheiden. Vor 40 Jahren hätte die Weisheit der Welt Homosexualität noch verdammt. Aber als die öffentliche Meinung sich verändert hat, wurde das, was vorher falsch war, plötzlich richtig. Und nur, so sagt die Meinung der Welt, engstirnige Leute würden denken, dass damit etwas nicht in Ordnung wäre. Es ist erst einige Wochen her, da hatten wir eine Abstimmung der menschlichen Weisheit in unserem Bundestag. Die Ehe für alle wurde ermöglicht und biblische Werte aufs Abstellgleis gestellt. Mit Dingen wie Abtreibung, Sterbehilfe, staatliche Einflussnahme in den Schulunterricht könnten wir weiter und weiter sehen, was geschieht, wenn das Wort Gottes ein gutes Buch ist, aber nicht mehr die unumstößliche Wahrheit bleibt. Zu allen Zeiten hat es Menschen gebraucht, die aufgestanden sind und nicht nur mit der gesellschaftlichen Strömung mitgeschwommen sind. Da waren sie, drei Männer im Feuerofen, die sagten, und wenn alle im Götzendienst versinken, wir bleiben Gott treu, koste es, was es wolle. Da war er, Daniel und Esther und Josef im Alten Testament. Und wir stellen fest, wer Gott nahe ist, wird den Erdkreis erregen und wird auch gegen den Strom schwimmen. Ich bin dankbar für Corrie ten Boom, die um die Gefahr und den möglichen Tod wusste, als sie mit ihrer Familie sich entschlossen hat, unter dem Regime der Nazis Hunderten von jüdischen Menschen das Leben zu retten. Nachdem sie als einzige ihrer Familie die Grauen des KZs überlebt hatte, prägte sie diesen Satz, der die Motivation ihres Lebens unterstreicht. Sicherheit ist nicht die Abwesenheit von Gefahr, sondern in der Gegenwart Gottes zu finden. Ich bin dankbar für Menschen, die in unseren Tagen aufstehen und Paulus-Erlebnisse machen, so wie Gabriel Stengle, der die fragwürdigen Werte im Bildungsplan in Frage gestellt hat. Ich bin dankbar für Alexei, der in, ich sag mal, gefährliche Gebiete auf dieser Welt hineingeht. Diesen Sommer war er im Irak gewesen und hat ein Kinderlager mit 150 Kindern gemacht, um ihnen das Wort Gottes zu erklären. Ich bin dankbar für Liselle, eine meiner Mitarbeiterinnen auf den Philippinen, die jede Woche in die sozialen Brennpunkte von Cebu City fährt und dort an 8 verschiedenen Stellen 1000 Essen für Kinder in schwierigen Umständen verteilt. Und das Herz Gottes die Not dieser Kinder berührt. Ich bin dankbar, wenn ich an den Einsatz von Menschen aus unserer Gemeinde denke, die diakonisch, evangelistisch, ermutigend und praktisch Reich Gottes in unseren Tagen, in unserer Zeit, in ihrem Umfeld, in unserer Gemeinde leben. Ja, die Welt braucht hingegebene Botschafter. Wisst ihr, unser Glaube ist keine Religion, sondern er ist eine Beziehung zu dem auferstandenen Herrn. Und diese Begegnung, die Paulus mit Jesus vor Damaskus hatte, ließ ihn zu der Aussage in Philipper 3, Vers 8 kommen: Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Um seinetwillen ist mir alles ein Schaden geworden. Und ich erachte es für Dreck, auf dass ich Christus gewinne. Er zeigt uns, worum es geht. Er zeigt uns, was der Fokus ist. Er zeigt uns, worauf es ankommt. Jesus war Fokus und Mittelpunkt seines Lebens. Seine Hingabe, seine Leidenschaft, seine Liebe galt ihm mehr als irgendeiner anderen Sache oder Person. Es war seine leidenschaftliche Gottesbeziehung, die ihn all das Schwere der Verfolgung ertragen hat lassen. Viele Christen denken in Optionen. Die eine Option ist für die ganz Radikalen, für die Selbstkasteier, die allen Komfort im Leben hinter sich lassen. Und der andere Weg ist der, wo ich natürlich am Sonntag im Gottesdienst bin, aber es doch nicht übertreiben muss. Aber ich kann nirgendwo finden, dass Glaube von Jesus so gemeint war. Nein, wir müssen nicht alle so predigen wie Paulus. Wir sind nicht alle gerufen, hinter uns zu lassen und als Missionare an die Enden der Erde zu gehen. Aber wir sind alle gerufen, Sauerteig, Licht und Salz zu sein und in einer ganzen Hingabe an Gott zu leben. Sind wir nicht alle gerufen, zuerst das Reich Gottes zu suchen und dann wird er uns alles andere dazu geben? Ich glaube, in jeder Generation muss jeder Christ diesen Entschluss für sein Leben irgendwo so ganz persönlich treffen. Ich erinnere mich, als es um meinen ganz persönlichen Lebensweg ging, ein Stück weit war ich dazu bestimmt, die Firma meiner Eltern zu übernehmen, im fränkischen Schuhmacher-Tradition, fast 500 Jahre. Als der Ruf Gottes im Hinblick auf Mission in mein Leben hineingekommen ist. Und da galt es, eine Entscheidung zu treffen. Und heute kann ich sagen, ich bin dankbar, dass ich die Firma nicht übernommen habe. Ich bin dankbar, dass ich diesem Ruf in die Mission damals 1990 gefolgt bin. Und ich bin dankbar, auch heute im Reich Gottes in dieser Weise, wie ich es lebe, unterwegs sein zu dürfen. Willen Gottes für meine Lebensplanung über die eigenen Gedanken zu stellen. Es war 1961, als sich 25 Studenten zusammensetzten, um ein Manifest zur Evangelisation dieser Welt zu schreiben. Dort, wo ein paar Jünger in Abhängigkeit zu Gott ihr Leben verfügbar machen, Freunde, es wird die Welt berühren, es wird die Welt verändern. Sie schrieben Folgendes, ich habe einen kleinen Ausschnitt davon aufgeschrieben. Wir sind Revolutionäre, wir sind ein paar wenige Christen, aber wir sind entschlossen, unser Leben auf der Grundlage des Lebens unseres Meisters zu leben. Wir sind entschlossen, unser Leben ganz Jesus hinzugeben, der uns durch sein Blut erkauft hat. Unser eigenes Verlangen muss sich dem Anliegen, das Evangelium bis an die Enden der Erde zu tragen, unterordnen. Christus soll über alles, was wir sind und haben, Kontrolle haben. Wir leben für ihn und das Evangelium. Das ist unsere Verbindlichkeit und wir werden alles dafür geben, bis der Letzte das Evangelium gehört hat. Dieses Manifest wurde 1961 geschrieben. Es sind einige Auszüge aus der Erklärung, aber es ist der Ursprung von Operation Mobilization, OM, ein Dienst, der heute Tausende von Jugendlichen hinaus in die Welt schickt und bis an die Enden der Erde bringt. Mehr noch, als unser Predigttext ruft uns Gott auf, Teil zu sein von seinem unglaublichen Rettungsunternehmen. Er will, dass keiner verloren geht. Und ich glaube, wenn wir anfangen, das Herz Gottes zu verstehen, wird seine Leidenschaft auch unsere Leidenschaft werden. Nicht, weil wir müssten oder gezwungen wären, nein, sondern weil die Leidenschaft, weil die Liebe Christi uns bewegt. Obwohl Paulus kein guter Redner war, evangelisierte er. Obwohl er gesundheitliche Probleme hatte, sagte er keine Dienste ab. Obwohl er gefoltert wurde, hat er sich nicht zurückgezogen. Einmal wurde er sogar gesteinigt. Die Menschen dachten, er ist tot, aber er kam wieder zu sich, stand auf. Und das Nächste, was wir von ihm lesen, war, dass er die Christen ermutigt hat. Dieser Paulus schreibt den Christen in Korinth, die Liebe Christi drängt uns. Und ich glaube, das ist das Geheimnis eines jedem Jesus-Nachfolgers, in einer Liebe und Leidenschaft mit Jesus, dem, der alles für uns gegeben hat, verbunden zu sein. Mit diesem kleinen Satz im 2. Korintherbrief wird uns erklärt, welche Funktion die Liebe Christi hat und was sie für unser Leben bedeutet. Wir können darum im Sinne des heutigen Tages vielleicht übersetzen, es ist die Liebe Jesu, die uns motiviert. Welch eine Aussage. Die Liebe Christi als Antriebskraft, die Liebe Christi als Motor in meinem Leben. Aber offensichtlich ist es nicht selbstverständlich. Es gibt andere Antriebskräfte, die manchmal auch motivieren wollen. Wahrscheinlich ist deine Story nicht so krass wie die von Lloyd, ich habe sie schon oft erzählt. Aber wir kennen die Ungereimtheiten des Lebens. Es sind die Dinge, vieles, was sich im Laufe des Lebens vielleicht auch in unserem Herzen, in unseren Gedanken, in unserem Inneren angesammelt hat, sodass die Liebe Christi kaum noch Platz hat. Lloyd war ein Junge gewesen, er war 9 oder 10 Jahre alt, als er damals zu uns ins Kinderheim kam. Und Lloyd hat einen Wunsch gehabt. Als ich ihn fragte, Lloyd, was willst du denn mal werden? Sagte er, wenn ich groß und stark genug bin, will ich nur eines, meinen Vater umbringen. Ich habe die Geschichte schon oft erzählt, weil sie mir zeigt, welche Veränderung der Geist Gottes in ein Leben hineingeben kann. Ich war schockiert gewesen, von dem 10-Jährigen solche Worte zu hören. Als ich aber die Geschichte erfahren habe, die er erlebt hat, die Misshandlungen, all das Elend, in das sein Vater ihn hineingestürzt hat. Er hat ihn mehrfach fast ertränkt. Er hat ihn einmal in einen Reissack reingesteckt und ein Feuer angezündet nebendran. Und hat gesagt, ich brenne jetzt die Hütte mit dir drin ab. Ich konnte verstehen, was passiert war. In einer elterlichen Auseinandersetzung ist die Mutter dann schlussendlich geflohen, weil sie Angst um Leib und Leben hatte mit ihren Kindern. Und Lloyd kam zu uns, niemand durfte wissen, wo er und seine beiden Brüder untergebracht sind, weil man sie schützen musste vor der Gewalt des Vaters. Ja, ich konnte nachvollziehen, wie Hass und Ärger und Gedanken von Zurückzahlen in dem Herzen von Lloyd Raum gefunden hatten. Aber ich wusste auch, wenn das die Lebensmotivation dieses jungen Mannes ist, dann wird es in der Sackgasse und im Elend und in der Hoffnungslosigkeit enden. Und ich habe mit ihm geredet über Jesus und über den Glauben an Gott. Und Lloyd sagte, ja, ich brauche Gott. Und er hat sich bekehrt. Aber diese Bekehrung, sie hat nicht sofort diese Hass- und Rückzahlgedanken in seinem Leben vertrieben. Und ich weiß, es ging einige Jahre. Da war Lloyd auf der einen Seite gläubig an Jesus gewesen und auf der anderen Seite wollte er immer noch seinen Vater umbringen. Für mich eine furchtbare Diskrepanz. Aber ich wusste nicht, wie kriegen wir das hin? Wir hatten dann eines Tages ein Seminar im Kinderheim gewesen, an dem auch Lloyd mit dabei gewesen ist. Und plötzlich ist der Groschen gefallen und Lloyd hat verstanden, derjenige, dem ich den meisten Schmerz zufüge, wenn ich in Hass und Unvergebenheit lebe, der bin ich selbst. und hat sich entschlossen loszulassen. Es war ein herausfordernder Weg, viele Tränen sind geflossen, es war ein Prozess von mehreren Wochen und dann war er durch. Und dann fing Lloyd an zu beten, dass sein Vater doch endlich seinen Vater finden könnte und er ihm sagen könnte, dass er ihm vergeben hat und er ihm den Weg zum Leben weisen könnte. Und es verging ein Jahr und plötzlich steht jemand an der Tür und unser Pförtner sagt, da ist der Vater von Lloyd. Ich weiß bis heute nicht, wie er herausgefunden hat, dass seine Kinder bei uns leben. Und ich ging zu Lloyd und habe gesagt, sollen wir ihn reinlassen, sollen wir ihm erlauben, dass er reinkommt. Dann sagte er, Harald, ich bete doch schon ein Jahr lang dafür, natürlich machen wir das. Und ich durfte dann an einem für mich der bewegendsten Momente meines eigenen Lebens mit dabei sein, wie Lloyd seinen Vater umarmt hat und ihm sagte, Papa, ich habe dir alles vergeben. Und weil Filipinos ein bisschen emotionaler sind wie Deutsche, war das auch tränenreich, mit viel Umarmung und so weiter verbunden gewesen, 20 Minuten bestimmt. Und dann waren auch die anderen beiden Brüder dabei gewesen und es war eine echte Versöhnung, die stattgefunden hat. Die Jahre sind weiter ins Land gegangen. Lloyd ist aus unserem Kinderheim rausgekommen, hat abgeschlossen, hat eine Ausbildung gemacht, hat in Macau in der Nähe von Hongkong in einem Hotel gearbeitet, im Management, er hat einen guten Job gehabt. Und dann wurde sein Vater schwer krank. Er war im Krankenhaus, man hatte nicht viel Hoffnung für ihn. Und dann ruft mir Lloyd aus Macau an und sagt, Harald, bitte bezahle alle Rechnungen im Krankenhaus für meinen Papa. Ich werde sie dir wieder zurückerstatten. Ich will alles bezahlen. Lloyd hat am Ende einen Jahresgehalt im Krankenhaus bezahlt, um seinem Vater das Leben zu retten. Das ist Vergebung. Das ist Liebe Christi, die bewegt. Liebe Christi, die Herzen verändert. Und ich möchte uns heute so ermutigen, mach Raum für die Liebe Christi. Und da, wo kein Platz mehr ist, mach Hass raus und Liebe rein. Mach Neid raus und Liebe rein. Mach böse Gedanken raus und Liebe rein. Mach den Geiz raus und lass Liebe rein. Den Hochmut raus, lass Liebe rein. Ehrgeiz, Ehebruch und was sonst noch ist, raus, damit Liebe Christi in deinem Herzen Raum einnehmen kann. Und weißt du was? Es ist vielleicht nicht so, dass du mit dem Finger schnippst und dann ist alles gut. Auch so war es nicht bei Lloyd gewesen. Es war ein Prozess von Wochen, ich denke sogar Monaten. Aber es war ein Entschluss am Anfang gewesen. Ich will nicht so weiterleben. Ich möchte der Liebe Christi in meinem Leben Raum geben. Weißt du, ein leeres Glas kann nur neu gefüllt werden, wenn es leer ist. Wenn du das Alte alles drin lässt, wird kein Raum sein für das Neue. Die Liebe Christi möchte der Motor in deinem Leben sein. Ich glaube, die Liebe Christi ist ein nie versiegender Brunnen. In Römer 5, Vers 5 heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Das heißt, sie ist ein überfließender Strom. Liebe rechnet nicht. Ich erinnere mich, als ich noch nicht verheiratet war, konnte ich an einem Abend hin und zurück 6 Stunden zu meiner Freundin fahren, um 2 Stunden bei ihr zu sein. Das war kein Problem für mich. Heute wohnt sie im gleichen Haus wie ich, von daher muss ich das nicht mehr tun. Ne? Sind wir von der Liebe Christi motiviert, dann ändert sich vielleicht auch nicht dein Umfeld, aber indem wir leben, aber deine Einstellung, die wird sich verändern. Wir können dann die vor uns liegenden Aufgaben und den Dienst vielleicht aus einer Kraft heraus, nein sicher, aus einer Kraft heraus ausführen, Entscheidungen treffen, aus einer Kraft heraus, die wir selber nicht haben. Das wünsche ich dir, das wünsche ich mir, dass die Liebe, dass wir in Liebe mit Gott verbunden sind, dass seine Liebe durch unser Leben in diese Welt hineinfließt und dein Leben in dieser Welt einen Unterschied macht und deine Welt durch dich verändert wird. Gottes Segen uns allen und einen gesegneten Sonntag. Amen.